Cloud Cuckooland Avantgarde in Spaces.
Folge 2: Die surreale Stadt.
Stopp. Wir haben uns noch nicht vorgestellt, Eva. Ich heiße Rosa Erdmann. Ich habe ein Faible für Kunst, Räume und Tanz, Architektur, Design und ich beschäftige mich gerne mit Veränderungen, Kommunikation und Beziehungen arbeitender Menschen. Und du, Eva, wie heißt du?
Ich heiße Eva Seber, bin notorisch neugierig, lese alles, was mir zwischen die Finger kommt und mich beschäftigt immer diese Mehrdimensionalität in einem Thema. Und deswegen machen wir ja auch den Podcast unter anderem.
Stimmt, aber bevor wir anfangen, den Podcast zu machen und das Thema die surreale Stadt bearbeiten, würde mich interessieren, was die Stimme der Zukunft, was Karl dazu zu sagen hat.
Wie wollen wir in der Stadt von morgen leben und arbeiten? Was macht die Stadt der Zukunft aus? Gebäude, Daten oder Menschen? Wird die Stadt nur für junge Menschen bewohnbar sein? Werden Sensoren und Smart Services unsere Freiheit einschränken? Werden in den Parks der Zukunft auch Kartoffeln angebaut? Wie solidarisch ist die Stadt der Zukunft?
Das ist ja jetzt die Folge 2 und wir haben für unsere erste Folge Virtuelle Welten unheimlich viel gutes Feedback bekommen, wofür ich auch nochmal danke hier an der Stelle. Und auch so unterschiedliches und auch nicht nur oberflächliches, man hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, was wir da gesagt haben. Ein paar Menschen scheinen wir auch inspiriert zu haben, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Kritik war sich aber einig, dass wir eine Sache falsch gemacht haben. Wir haben uns nicht richtig vorgestellt, da hatten sie recht. Haben wir das eigentlich vergessen?
Haben wir es vergessen? Kann sein. Aber jetzt haben wir es ja gut nachgeholt, oder?
Nein, wir hatten es nicht vergessen. Wir wollen noch mal hier sagen, wie es wirklich war. Wir waren so aufgeregt und wir haben so viel Unsinn erzählt bei unserer eigenen Vorstellung, dass wir es rausschneiden mussten. Ich habe Evas Namen falsch ausgesprochen. Und dann haben wir gesagt, wir holen das einfach nach. Ich hoffe, es hat jetzt auch gut funktioniert. Und die Kritik ist jetzt auch zufrieden. Und wenn nicht, dann machen wir es beim nächsten Mal noch besser.
So machen wir es. So, unser heutiges Thema ist ja die surreale Stadt. Und wir hätten uns ja ganz offensichtlich mit einem Projektentwickler unterhalten können, einem Architekten, also vielen Menschen, mit denen ich auch schon mal über das Thema Stadt gesprochen habe. Aber wir haben uns für einen Soziologen entschieden. Und Rosa, das hast du uns ja eingebrockt.
Naja, wir hätten uns mit zum Thema die surreale Stadt nicht mit sehr vielen Leuten unterhalten können, aber zum Thema Stadt und Stadtentwicklung. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin auf dieses Thema die surreale Stadt und auf Marc Müller gestoßen und habe dir das gezeigt und vorgeschlagen. Du hast dann aber sofort dort angerufen und hast ihn auch gleich gebucht. Das hast du uns also eingebrockt.
Ganz die Streberin wieder, Rosa, ne? Wie du das immer so schön sagst. Also direkt umgesetzt, das stimmt. Soll ich Marc mal vorstellen? Soll ich mal sagen, wer er ist? Genau. Und Marc, ein bisschen zu Marc, damit wir ihn besser einordnen können. Marc ist Soziologe und Kulturwissenschaftler, Autor und Sprachtrainer und er wohnt in Berlin, von wo wir ihn auch gleich zuschalten. Er hat einen Magister in Soziologie, Psychologie und Betriebspädagogik und war im Rahmen seiner Studien in England und Wien. Er hat weiterhin einen Master in Comparative Urban Studies an der Universität in Urbino in Italien, das in der Nähe von Florenz. Und er hat promoviert bei Professor Fritz Schütze und Professor Ursula Lehmkuhl im Fachbereich Mikrosoziologie an der Otto-Guericke-Uni in Magdeburg. Im Rahmen dieser Promotion war er dann im Center of Metropolitan Studies in Berlin und darüber ist er an die wohl sehr bekannte Columbia New York 5 Semester gekommen.
2018 hatte er sein Buch veröffentlicht, über das wir ja heute auch viel reden werden, nämlich Die surreale Stadt. Und dieses Buch enthält große Teile seiner Promotion. Ich bin total gespannt, wie dieses Gespräch verlaufen wird, Rosa, weil ich habe was ein Soziologe. Wir haben es natürlich jetzt gelesen und er hat einen ganz, ganz anderen Blick auf die Stadt. Das können wir schon mal sagen. Aber wie das Gespräch so sein wird, da bin ich echt gespannt.
Ich hole ihn jetzt einfach mal dazu, ja? Er ist auch schon da.
Ja, schön, euch zu treffen.
Wir haben eben davon gesprochen, wie wir auf das Thema Stadtsoziologie gekommen sind. Nicht etwa, weil du ein typischer Vertreter der landläufigen Stadtsoziologie bist, aber weil das Thema für uns so wichtig war. Die Stadt, wie wir sie noch vor ungefähr einem Jahr kannten, ist ja irgendwie zerstört und, wie ich auch glaube, dauerhaft. Auf jeden Fall ist die Stadt in einer Krise und sie ist irgendwie auch dekonstruiert. Und im öffentlichen Diskurs erscheinen im Moment überall Stadtplaner, Architekten, Immobilienunternehmen und befassen sich mit den drängenden Fragen, was wir nun mit dieser Idee der Stadt machen, wo sie quasi über Nacht ihr, wie du sagen würdest, Narrativ verloren hat und sie auch irgendwie des Gebrauchswertes enthoben ist, wie ich sagen würde. Jetzt ist Stadtsoziologie natürlich eine Disziplin, die man herbeiziehen kann. Wir sind aber auf dich gestoßen und du machst ja etwas, was nicht übliche Stadtsoziologie ist. Aber vielleicht kannst du uns kurz vorher mal erklären, was macht denn eigentlich Stadtsoziologie? Wie betrachtet ihr im Großen und Ganzen die Stadt?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil es verschiedene Typen von Stadtsoziologien gibt, würde ich mal so vorsichtig behaupten. Also die klassische Stadtsoziologie beschäftigt sich leider, würde ich vielleicht sagen, eher mit einer Perspektive, die kommt also eher aus einer ökonomischen Ecke, die kommt also aus einer strukturellen, die hat eine sehr strukturelle Perspektive auf Stadt, ja, eine sehr makrosoziologische vielleicht. Ursprünglich kommt die Stadtsoziologie, würde ich sagen, aus einer ganz anderen Stoßrichtung. Stadtsoziologie war am Beginn ihrer Entstehung eigentlich man kann nicht sagen Wissenschaft, aber sagen eine Fragestellung, die sich viel grundsätzlicher mit Stadt auseinandergesetzt hat, weil sie versucht hatte, Stadt zu durchleuchten als Lebensraum. Das heißt, man hat versucht zu verstehen, was Stadt eigentlich mit uns macht. Ja. Sie hat Stadt also eher als einen ökologischen Lebensraum verstanden, der unser Alltagsverhältnis natürlich auch immer manipuliert, ja, und also produziert. Und das größte Problem, glaube ich, die größte Herausforderung der Stadtsoziologie, wenn man sich dieser Perspektive, also dieser vielleicht eher phänomenologischen, ontologischen oder mikrosoziologischen Perspektive widmen würde, besteht darin, dass man gerade diese Fragestellung gar nicht so einfach beantworten kann, was Stadt mit einem macht, weil wir selber als Forscher natürlich immer schon diesen ganzen Kontexten, die wir dann untersuchen wollen, ausgesetzt sind. Man kann das vielleicht ganz gut, ganz einfach damit beschreiben, indem man einen Kontrast zur Ethnologie herstellt. Also der Ethnologe zum Beispiel, nehmen wir mal so einen klassischen Ethnologen, ja, Strauß, geht also nach Südamerika und trifft also dort auf ein paar Einheimische, die er dann im Kontext seiner französischen Hochkultur, würde ich es mal so sagen, also analysiert und beobachtet. Also der Ethnologe hat, sagen wir immer schon, den Vorteil, dass er diese Fremdheit natürlich bei der Beobachtung schon mitgeliefert bekommt. Ja. Also er geht sozusagen in den Urwald und beobachtet dort eine Kultur, die ihm grundsätzlich so fremd ist, diese Art der Wirklichkeit, die er beobachten will, ihn immer schon entgegenspringt, ja, in Form von diesen Fremdheitsphänomenen, also in Form von Fragestellungen, ja. Also es gibt so eine Offensichtlichkeit, ja. Also die Welt lässt sich einfach viel einfacher beobachten, weil er sie gerade nicht kennt. Der Stadtsoziologe steht vor dieser komplexen Aufgabe, dass er diese Fremdheit eben wiederherstellen muss, um diese Biotope, ja, diese Lebensbiotope, in denen er im Normalfall selber aufgewachsen ist, wieder, also sich davon zu entfremden und die wieder anvisieren zu können. Ja, das ist sozusagen die mythologische Meisterleistung der Stadtsoziologen, würde ich es mal so nennen.
Ja. Professor Oevermann, ein Soziologe aus Frankfurt, hat mal gesagt, er wüsste gar nicht, warum es Ethnologen und Anthropologen gibt. Die Soziologen könnten das doch mitmachen. Sie müssten sich nur gedankenexperimentell in die Fremdheit hineinversetzen, so ungefähr wortgemäß, sinngemäß. Das ist das, was du meintest eben, oder?
Also die Soziologen sind ja eigentlich die anspruchsvolleren Ethnologen. Ja, die haben also ein viel komplexeres Untersuchungsinstrumentarium, viel komplexere Beobachtungsperspektive, die sie erst herstellen müssen.
Das meinte er, als er sagte, ja, das können die Soziologen doch mitmachen.
Mitmachen, ja, genau. Ja, so würde ich es auch.
Ja, auch erstmal Hallo von meiner Seite, Marc. Du hast ja jetzt einen Titel gewählt und wir haben ja schon gesagt, du bist jetzt vielleicht nicht wie der klassische Soziologe vorgegangen. Und der Titel heißt ja schon mal Surreale Stadt. Was ist denn das surreale Element an einer Stadt aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich die Frage, die sich gar nicht so schnell in einem Satz, glaube ich, beantworten lässt. Aber ich versuche das mal. Also Stadt ist ja für uns zunächst einmal immer was super Rationales. Ja? Also auch wenn wir jetzt nicht als Stadtforscher oder Soziologen unterwegs sind, ist Stadt zunächst mal so eine Art Maschine, ja, die permanent Rationalität herstellt. Also wir steigen in die U-Bahn, steigen dann ein und dann werden wir 3 Stationen später halt wieder ausgespuckt an der Stelle, wo das auch vorgesehen war. Wir haben Kontakt mit Behörden, mit Verwaltern vielleicht auch, anderen städtischen Institutionen, die im Normalfall immer genau das machen, was wir auch erwarten. Also man könnte Stadt eigentlich so als eine Rationalitätsmaschine verstehen, ja, die immer mehr oder weniger das tut, was wir auch von ihr erwarten. Das ist die eine Perspektive. Auf der anderen Seite ist Stadt natürlich, und da geht es dann primär in dem Buch darum, etwas, das sich auch hochgradig irrational verhält. Also in der Lebenswelt kennen wir das alle. Zum Beispiel, wir gehen Klamotten kaufen. Und der Prozess des Kaufens ist natürlich zunächst mal ein rationaler. Wir bezahlen mit der Kreditkarte. Wir bekommen Einkaufstaschen und wir haben ein relativ rationales Gespräch mit der Verkäuferin. Aber die eigentlichen Entscheidungsprozesse, die zum Beispiel in der Umkleidekabine vor sich gehen, ja, also warum ich das Kleid kaufe und nicht das Kleid, das sind zum Beispiel so ganz sehr informelle Prozesse, die im Grunde aus so einer rationalen Perspektive völlig irrational sind. So, in der Stadt haben wir diese Irrationalitäten in Form von, so wie ich es beschrieben habe, institutionellen Verwaltern, die wir eben nicht sehen können, ja, die also ständig in unsere Alltagswelt hinein handeln, indem sie städtische Wirklichkeiten herstellen, indem sie Straßen bauen, Häuser bauen, wo aber diese Prozessgeschehen, diese Verfahren und auch die Institutionen, die Akteure, die Kompetenzen, die daran beteiligt waren, für uns als Städte also vollkommen unsichtbar bleiben. Und surreal bedeutet eigentlich, so wie ich es verstehe, dass die Surreale stellt sich her in Räumen oder in Erfahrungsbereichen, wo das Rationale, also diese rationale Elemente Alltagswirklichkeit, also wie klassisch wie Max Weber zum Beispiel, also Welt als eine rationale Moderne, sich überlagert mit diesen irrationalen Elementen. Und der Städter eben gezwungen wird, mit beiden zu jonglieren. Ja, er muss also immer dieser rationalen Welt gerecht werden, ja, aber gleichzeitig auch diesem Irrationalen, und über das er sich aber im Normalfall nicht mit anderen Städtern so einfach unterhalten kann. Das sind also mehr so interne Prozesse oder Routinen oder ich habe das also romantische Praktiken der Welthandhabung genannt. Also er muss beide Bereiche dieser städtischen Wirklichkeit bedienen und damit lernen, umzugehen. Und in diesen Überlappungen, ja, wo also beides aufeinander trifft, das Rationale und das Irrationale, das sind also die Momente, die ich als surreal beschrieben habe.
Das städtische Leben, so wie wir es gekannt haben, wird es schon deswegen nicht mehr geben, weil wir sind jetzt hier in einer Stadt in Frankfurt, wo tagtäglich viele Leute aus der ganzen Welt eingereist sind, um hier zu arbeiten, für wenige Tage die Stadt wieder verlassen haben, Touristen gekommen sind, also als auch logistischer Knotenpunkt ständig Leute in die Stadt reingekommen sind, die wieder rausgegangen sind, auch hier viel Geld in der Stadt gelassen haben, ja, und wo die Grundlagen einer Stadt auch erschüttert sind, womit das Geld verdient wird, mit Touristen, mit dem Geldhandel an sich, mit Flughafen, mit Logistik etc. Und diese ganzen Grundlagen sind nicht nur hier entzogen, sondern sind ja vielen Städten im Moment entzogen. Viele Städte, auch kleinere Städte, sind erschüttert. Und ich glaube halt, dass wir nicht einfach nach dieser Zäsur so weitermachen wie vorher. Daraus resultieren natürlich auch ganz viel andere Sachen, wie dass wir unsere architektonische Struktur, die vielen Bürogebäude und Immobilien, werden sie in der Form noch genutzt? Arbeiten die Leute jetzt, werden sie die Städte verlassen, lieber auf dem Land leben und nur noch in die Städte fahren, wenn sie dort konkret etwas zu erledigen haben? Ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist halt alles im Moment ins Wanken geraten. Und ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber im Moment sucht man ja, man versucht ja, die Stadt irgendwie auch neu zu erfinden. Was machen wir mit leeren Geschäften? Ja, kann in jedem Kaufhaus ab jetzt ein Theater einziehen, ja? Hilft uns denn dieser Blick auf die Stadt als surrealen Lebensraum, die Stadt neu zu erfinden, wenn wir bei deiner Perspektive die Protagonisten ja nicht die eigentlich Handelnden sind? Sie sind ja nicht diejenigen, die die Stadt formen, sondern sie sind in einem städtischen Raum unterwegs, so wie du es beschreibst. Vielleicht kannst du das gleich nochmal ausführen. Für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, und werden sozusagen durch die Stadt geleitet, weniger als dass sie selber die Stadt bestimmen. Hilft uns dieser Blick? Ist er fremd genug?
Ich glaube, deine Frage zielt jetzt ein bisschen auf die Möglichkeiten der Partizipation. Das ist ja auch ein großes Thema in der Stadtsoziologie. Eigentlich momentan, glaube ich, eines der Hauptthemen überhaupt. Und für mich war diese enorme Begeisterung, ja, also auch denen natürlich immer mehr Partizipation gefordert wird. Also das heißt, die Städte, also wir sollten auch in die Lage versetzt werden, immer teilzuhaben an diesen Planungsprozessen, an diesen Entstehungsprozessen von Stadt. Ich habe das immer, die Begeisterung nie so ganz geteilt, ja, obwohl ich das auch total wichtig finde. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass die Stadt eigentlich etwas ist, was eigentlich etwas ist, was nicht nur das Partizipation nicht nur nicht prinzipiell verhindert, sondern eigentlich die Aufgabe des Städtischen besteht eigentlich darin, dem Städter die Aufgabe abzunehmen, ja, von den Schultern zu nehmen, sich zunächst über die Kontexte seines Wohnens und seines Lebens keine Gedanken mehr machen zu müssen. In der Forschung wird aber ja der Gedanke natürlich, glaube ich, sehr stark nach vorne gebracht, dass wir alle also uns ständig einbringen müssen. Ja. Also da kommt auch der Begriff der Community vielleicht so mehr aus dem Amerikanischen zu uns herüber, weil wir haben im Deutschen, glaube ich, nicht so einen guten Begriff dafür. Wir würden das vielleicht Nachbarschaft nennen oder Gemeinschaft.
Ja, ein Großteil der Städte, ne? Also wenn man sich das anguckt, ist ja auch eigentlich so für zwei Lebensmodelle primär gestaltet, ne? Also entweder der Single-Haushalt oder irgendwie so eine kleine Familie. Aber in den Layouts der gebauten Gebäude, auch aus der, wenn man jetzt mal die 50er nimmt, ja, wo ja ein Großteil der Städte sozusagen geprägt ist, dann sind das ja die zwei primären Wohnformen. Also alles dazwischen, Gemeinschaftliches, gibt es ja in der Stadt klassischerweise auch so nicht, oder?
Ja, außer als Narrativ. so wie du es beschreibst. Du sprichst ja von den Lebenswelten, die als irrationale Narrative existieren und die man in deinem Buch also als gedankliche Konstrukte erfährt. Vielleicht kann ich das noch mal kurz erzählen. Als ich das Buch angefangen habe zu lesen, haben sich mir ganz schnell Bilder aufgedrängt. Ich habe das gar nicht gelesen wie ein wissenschaftliches Buch, sondern eigentlich eher wie eine Dystopie, die gerade Wirklichkeit geworden ist.
Bei mir vielleicht, um da, das passt ganz gut, zu ergänzen. Ich fand das eine ganz schön spannende Koinzidenz, oder? Dass jetzt gerade, wenn ich das Buch lese, ne, während Corona, während vielleicht auch Einschränkungen, ne, würde ich bei ganz vielen Dingen, die du geschrieben hast, sagen, ja, das empfinde ich gerade auch so. Also ich bin auch irgendwie in einem System gefangen, bin irgendwie nicht so ganz frei, kann mich nicht wirklich frei bewegen als Städter, so wie ich das möchte. Hätte das aber, und das finde ich ganz interessant, weil du hast das Buch ja vor Corona geschrieben, so gar nicht gesehen. Tatsächlich, diese Perspektive habe ich jetzt und jetzt passt die für mich bei vielen Momenten schon gut. Und ich fand vor allem dieses Bild, du hast ein Bild verwendet von Paris, ne? Also von Paris mit Straßen, wo die Straßen leer sind, wo man im Prinzip mal die Grundstruktur der Stadt dann sieht, was wir ja auch alles jetzt erlebt haben. Aber ich fand eben spannend, dass du das vorher so geschrieben hast.
Sag mal, Marc, in diesem Kontext dieser Beschreibung von Eva und auch von mir aus dem Buch, ja, ich frage mich die ganze Zeit, wo bist du eigentlich aufgewachsen?
Ja, also ich bin eigentlich neben Karstadt aufgewachsen.
Ich frage dich, wo du aufgewachsen bist und du sagst neben einem Karstadt. Ich dachte, jetzt kommt ein Ort. Du sagst jetzt, ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen oder in, keine Ahnung, Pusemuckel. Was bedeutet denn das, neben dem Karstadt aufgewachsen zu sein?
Ja, es bedeutet, also in einer Welt aufgewachsen zu sein, die immer schon irgendwie so einen zerbrochenen Charakter hat. Ja. Also vielleicht kennt ihr das ja alle, die meisten Städte haben ja irgendwie einen Karstadt heutzutage oder wo Karstadt ja auch schon wie eine Geschichte von gestern ist, so ein bisschen. Aber das Besondere am Karstadt war oder ist vielleicht immer noch, dass diese Raumkörper, die da in der Stadt installiert worden oder werden oder sind, installiert sind, ja einfach so einen bestimmten Charakter haben, ja, der vielleicht so auch die Eigenschaften der stereotypischen Eigenschaften der urbanen Moderne auf den Punkt bringen. Also ich bin, das wollte ich eigentlich erzählen, also ich bin also neben diesem Karstadt aufgewachsen und dann am meistens sonntags mit dem Fahrrad unterwegs, in dieser auch spezifischen Sonntagsstimmung, ja, die jetzt auch langsam ausstirbt vielleicht in den großen Städten, aber also in dieser leeren sonntaglichen Stadt, in den Wintermonaten um dieses Karstadt herumgefahren, dem Fahrrad. Und ja, dann wehte also dieser winterliche Wind immer um diese Ecken des eckigen Karstadts herum. Und ich glaube, das ist auch eins der Momente, an denen sagen, das, was die moderne Stadt eigentlich bestimmt, für mich immer so deutlich geworden ist. Ja. Das sind natürlich Erfahrungsmomente, die kann man schwer beschreiben. Also lassen sich nicht so ganz, nicht ganz analytisch oder wissenschaftlich sagen, herleiten. Ja.
Mir fällt da jetzt Otto ein. Ist
Otto,
es nicht,
der Große?
Ja, der große Otto, der Komiker, ist es nicht der Marc in uns allen, der dort um den Karstadt fährt? Nochmal auf meine Frage zurückkommen.
Ja, aber habt ihr das nicht? Ihr habt ja auch einen Karstadt.
Ja, natürlich. Und ich bin auch mit dem Fahrrad um Karstadt gefahren. Und ich weiß auch, was du meinst mit den Leuten,
genau,
die flanierten am Wochenende, ja, obwohl Window-Shopping heißt das Neudeutsch, ja. Aber in welcher Stadt war der Karstadt denn? Das hast du uns noch nicht verraten.
Ach so, ja. Also der Karstadt war in Magdeburg, das ist meine Heimatstadt. Also eine sehr städtebaulich unheimlich spannende Stadt, weil es natürlich eines der großen mittelalterlichen Metropolen in Deutschland immer war. Das einen alten mittelalterlichen Stadtkern hatte, der aber zerstört wurde schon im 16. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, die Reste nochmal. Aber dennoch gibt es halt diese uralten, diese riesigen Kathedralen in der Stadt immer noch aus dem Mittelalter, durchmischt ja mit Moderne der 60er und 70er und 80er Jahre, dann die 2000er Jahre. Momentan steht neben dieser Magdeburger Kathedrale als ein pinkenes 100-Wasserhaus daneben.
Eva will was sagen, aber vielleicht einer von uns beiden sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was man liest, wenn man das Buch liest. Ich habe es ja eben schon mal angefangen. Also es ist in dem Buch von der Stadt als surrealem Raum die Rede. Aber wir erfahren sie eigentlich jenseits von dem, was wir so als rationalem Handlungsraum kennen. Ja? Also nicht geprägt durch Ökonomie und Handeln und Verwaltung oder Architektur oder die funktionale Mobilität von U-Bahn fahren und so. Das wissen wir ja alles und darüber sprechen wir ja auch. Sondern man hat, wenn man das Buch liest, das Gefühl, dass das quasi organisch ist und sich selber entwickelt hat. Ja, und du sprichst ja auch zum Beispiel vom Städter als vom Insassen. Ja, als käme der Insasse nicht raus. Jeder kann natürlich aus einer Stadt rausfahren mit dem Bus oder so. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern es ist eher so was Gedachtes. Ein konstruierter, fantasierter Insasse. Ja. Und jetzt frage ich mich, ob uns diese surreale Beschreibung helfen kann, die Stadt neu zu erfinden. Aber du sagst ja, dass der Ansatz an sich ja schon eigentlich irgendwie ulkig ist, dass der Insasse die Stadt eigentlich nie erfunden hat und sie auch nie wirklich so auf einer bewussten Ebene mitgeprägt hat. Stadt ist irgendwie entstanden, hat sich organisch entwickelt. Und wenn jetzt aber außen alle die Strukturgesetzlichkeit einer Stadt bedingten Faktoren sich verändern, ja, wie entwickelt sich dann eine Stadt weiter? Tut sie das von alleine oder ist das jetzt mal die Chance zu sagen, jetzt versuchen wir mal aus der Stadt etwas zu machen, wie wir sie gerne hätten.
Vielleicht, ich habe zum einen diese Assoziation, als ich das Buch gelesen habe, mit der jetzigen Welt quasi oder aktuellen Welt mit Corona gehabt. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, wow, ja, das ist auch total spannend, was du schreibst vor dem Hintergrund, vor den sogenannten Smart Cities. Ja, also wenn wir jetzt uns angucken, was sind denn, oder wenn wir das googeln würden, was sind denn die modernsten Städte der Welt, dann würde man so Städte finden wie Songdo oder die Toyota City oder die Google Lab City, die ja dann jetzt doch nicht so entsteht, wie sie entstehen sollte. Aber was da ja als Dimension jetzt dazukommt, ist ja das Thema der Transparenz durch Daten, ja. Also ein weiteres System, was jetzt noch dazukommt, wo wir ja wo die Frage ist, inwieweit wir überhaupt partizipieren daran, welche Daten wir denn weitergeben wollen, wenn wir uns in diesem Stadtraum bewegen. Hast du da eine Sichtweise oder hast du da eine Meinung zu?
Kannst du kurz die Städte nochmal beschreiben, was so eine Smart City ist?
Ja, also eine Smart City, ich fange jetzt einfach mal mit Songdo an. Songdo sollte die modernste Stadt gegründet werden und ist in Asien. Und dort ist quasi alles optimiert, technisch und digital optimiert. Also das heißt, wenn man etwas in den Mülleimer schmeißen möchte, dann weiß der Mülleimer schon, ob es da reingehört oder nicht. Und es wird dann unterirdisch vereinzelt. Es ist weiterhin sind das ja dann immer dieses Thema der selbstfahrenden Autos, ja, in diesen, deswegen macht Toyota das ja auch interessanterweise, dass Toyota jetzt ein Stadtkonzept macht, ist ja auch spannend, ja. Im Prinzip geht es darum, über Daten, Digitalisierung die Stadt zu optimieren, ja, auch die Entsorgungsthemen zu optimieren. Aber wie siehst du das, Marc? Also ist das.
Also die moderne Stadt wäre für mich eigentlich eine, die eigentlich ein bisschen wieder zurückgeht. Ja? Also genau so, wie das jetzt auch diskutiert wird in vielen deutschen, europäischen Städten, die Stadt der kurzen Wege. Ja? Die klassische moderne Stadt, was wir jetzt eigentlich als modern bezeichnen, ist vielleicht gar nicht die moderne Stadt, sondern es ist nur die Fortführung dieser alten Vision. Ja? Also vielleicht war die alte Stadt ja, mit ihren intimen Wirklichkeitsbezügen und kleinen Straßen und mit ihrem größeren Potenzial auch noch Räume sozusagen partizipativ mitzugestalten. Vielleicht ist das eigentlich die modernere Stadt von den Städten, die wir so vor Augen haben.
Bin ich mir ganz sicher, dass das so ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass ich ein halbes Jahr in Dubai gelebt habe. Eine gigantische große Stadt, die keinen gewachsenen Kern hat. Und du sprichst ja von diesen Narrativen, ne? Und das gehört nämlich genau dazu. Als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, habe ich mich als erstes gefragt, was ist das Erkenntnisinteresse? Mir leuchtet die methodologische Mechanik total ein, dass man, indem man die Stadt als surrealen Raum betrachtet und beschreibt, dass man durch diese Fremdheit sie anders erkennt und anders erlebt, ja, dass man dadurch Sachen erfährt, die man nicht erfährt, wenn man gefangen ist, subsumptionslogisch in dem eigenen partizipativen sich die Stadt aneignen, sie gestalten wollen, ja, sondern dass man durch diesen Fremdheitsblick ganz andere Sachen sieht. Ich frage mich aber, was war dein Erkenntnisinteresse, als du diese Beschreibung angefangen hast? Und ich habe mich gefragt, ist das Buch Wissenschaft, ist es Kunst oder ist es Therapie? Und ist die Antwort darauf vielleicht sogar ja?
Ja, Therapie und Kunst und Wissenschaft. Ja.
Ich hörte dich kichern.
Ich glaube, die größte Motivation war für mich einfach die unglaubliche Frustration mit großen Teilen der klassischen Stadtsoziologie. So würde ich das eigentlich formulieren. Und also mir war es einfach immer wichtig, diese Erfahrungsmomente, die ich selber als Städter sammeln konnte und also selber und diese Diskrepanz, ja, und diese Fremdheiten, die man eben als Individuum, als Insasse dieser urbanen Lebenswelten, also diesen Fremdheiten, denen man ausgesetzt ist, die auch systematisch mal zu beschreiben, ja, und auch einer Stadtsoziologie oder einer Stadtwissenschaft, Kulturwissenschaft zugänglich zu machen. Also es gibt natürlich auch einen kleinen Shift in der Stadtsoziologie. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich jetzt also eher so kulturwissenschaftlich damit auseinandersetzt, aber es gibt natürlich einen großen Mainstream, der eine ganz andere Richtung läuft, ja, und dem sich nicht diesen grundlegenden Fragen widmet, wie Stadt uns eigentlich, also im anthropologischen Sinne, erzieht. Ja. Also wenn wir uns eigentlich nur mit diesen ganzen Mechaniken auseinandersetzen, ja, Stadtoptimierung, also das rationale System noch rationaler machen, dann ist das genauso, wie du vorhin meintest. Also wir verstehen diese Prozesse, ja, die eigentlich selbstläufig sind, ja, die sich von uns als lebende, in der Stadt lebende Individuen völlig entkoppelt haben. Diese Prozesse verstehen wir irgendwann gar nicht mehr. Ne? Ich würde sogar sagen, selbst die Stadtplaner verstehen das im Grunde nicht mehr, weil auch da auf diesen institutionellen Hinterbühnen die Komplexitäten so groß sind und auch die so entkoppelt sind und in arbeitsteiligen Prozessen organisiert sind, dass es eigentlich tatsächlich ein Rätsel ist. Ja? Das ist wie so ein Ameisenhaufen, wo eigentlich keiner mehr weiß, wie der eigentlich wächst und wohin der wächst und wohin die Reise geht. Ja.
Ich würde gerne eine Sache, ich denke die ganze Zeit noch über einen Dialog, den ihr vorher hattet nach, und zwar dieses Thema, geht man eigentlich wieder zurück? Also, und das finde ich total spannend, weil viele Städte, und Dubai ist mit Sicherheit eines der besten Beispiele, Rosa, wenn man das so sagen kann, sind ja an Stellen entstanden, die überhaupt nicht geeignet sind, klassischerweise für eine Stadt, sondern die nur dort existieren können, weil es Elektrizität gibt, weil es Klimaanlagen gibt, weil es eben ganz viele Dinge aus der Industrialisierung gibt. Und ich sehe schon eine Tendenz, und das muss quasi auch so sein, wenn man sich so Themen wie CO2-Neutralität anguckt, wenn man sich auch so das Thema der sozialen Stadt anguckt, ne? Also, dass man wieder ein Stück weit zurückkommt zu dem, warum eigentlich eine Stadt mal da war oder für was eine Stadt da war. Und das ist wahrscheinlich das, was jetzt dann Modernität ist, ja. Und das drückt sich dann auch in ganz vielem aus. Also natürlich in dem Stadtbild, wie Stadtkerne jetzt vielleicht sich entwickeln werden, aber auch wie Häuser gebaut werden oder wie viel Natur zurückkehrt in eine Stadt. Also das finde ich ganz spannend.
Wie hast du vorgestern gesagt, sind Hochhäuser die Bäume der Zukunft?
Ja, weil sie ein Stück weit natürlich jetzt wahnsinnig grün werden. Also alle neuen Entwürfe, die man sieht, sind begrünt, ja. Und sind das ja, um einfach wieder es zu schaffen, dass die Stadt ein Stück weit wie Natur funktioniert und nicht einfach CO2 ausstößt und in die Atmosphäre stößt und es kann nicht mehr aufgenommen werden, ja, und zerstört unser Planeten am Ende.
Ja. Also es geht eigentlich im Kern um eine Bewusstwerdung, ja, oder um eine um Empowerment des Städters, aber ein Empowerment, das weit über eine normale Partizipation, glaube ich, hinausgeht. Es geht zunächst einmal eigentlich um eine Bewusstwerdung, ja, dass wir in der Stadt momentan eigentlich in Städten leben, die man eigentlich ja als eher als Maschinenraum bezeichnen kann. Ja. Also das ist eine Metapher, die relativ gut funktioniert, weil sie gut beschreibt, welche Rolle wir als Städte eigentlich einnehmen in diesem städtischen Raum. Also wie beim Maschinenraum haben wir also auch einen Raum, der ist aufgefüllt mit Maschinen. Ja. Also entdecken wir zum Beispiel eine Werkhalle. Aber bei der Stadt ist es nun so, dass wir als Städter komischerweise gerade nicht die Rolle der Maschinisten einnehmen. Also wir sind gerade nicht die, die die Maschinen bedienen. Wir sind nicht die, die die Maschinen dahingestellt haben. Wir haben im Grunde auch keinen Überblick über die ganzen Prozesse der Entstehung, ja, wie die Werkhalle entstanden ist und so weiter. Sondern also anthropologisch gesehen sind wir als Städter dazu verdammt, ja, die völlig marginale Rolle auszufüllen, diese kleinen Zwischenräume einzunehmen, die die Maschinisten uns sagen übrig lassen, ne? Also als steuernde und als weltherstellende Eliten. Ne? Und ich glaube, wenn man sich, und das sind, glaube ich, das ist der große Bruch dieser urbanen Moderne, einer durchinstitutionalisierten Moderne, das ist der große Bruch, dem wir uns bewusst werden müssen, glaube ich, auch als Städter, bevor wir überhaupt Stadt auch neu denken und neu verändern können.
Ich würde dich gerne noch mal zu etwas fragen. Du beschreibst ja diesen Insassen in der Maschine und ich habe spontan gedacht, nee, Moment, wir sind ja hier nicht fest in diesen Städten irgendwie implantiert, dass wir uns nicht bewegen können. Das war am Anfang. Ich habe mich, je weiter ich gelesen habe, immer weiter mit dieser Szenografie, die du da auch schaffst durch deine Sprache, die sehr suggestiv ist, ja, immer weiter identifizieren und anfreunden können. Es gibt aber auch noch etwas, und das ist die Idee, da sind wir wahrscheinlich dann wieder bei Lebenswelten und auch Lebensstilen, eines City-Nomaden. Es gibt ja ganze Hotelkonzepte zum Beispiel, die darauf abzielen, dass es so etwas wie einen globalen City-Nomaden gibt, der nicht irgendwo fest verortet ist. Und ob er in London ist, ob er in Hongkong ist oder ob er in Wien oder in Berlin gerade weilt, der bestimmte Sachen als Bedürfnis hat, die ihm ein Hotel gibt und der ansonsten als City-Nomade in allen großen Städten wie in den Dörfern dieser Welt umherreist und überall zu Hause ist, als gäbe es eine dahinterliegende Altstadt. Und das sind, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen die Narrative, die sich ja auch gleichen in den wirklichen urbanen, gewachsenen Städten. Also ich habe in Dubai kein richtiges Narrativ gefunden, außer hohe Häuser. Und wenn ich dann aber sehe, was du nennst ja zum Beispiel den Alexanderplatz. Ich würde sagen, in Paris ist es auch der Bois de Boulogne. Es ist der Souk, den wir haben. Es ist das Theater, die Metro. Aber ist es auch ein Shoppingcenter? Und ist es auch der Skatepark? Was ist denn dazu geeignet, dass es in so lebensweltliche Narrative übergehen kann? Haben wir das in den künstlichen Städten?
Ja, also letztendlich können natürlich auch die völlig sich entfremdeten Industrielandschaften einer Fabrikruine als Narrative sozusagen sich in einer Kindheit verwurzeln. Ja? Also man kann, wenn wir jetzt irgendwie in eine ganz alte indische Industriestadt gehen, ja, wo die Kinder dort in den Slums zwischen den zwischen alten Fabriktürmen aufwachsen, werden die sozusagen, die Kinder werden auch diese urbanen Wirklichkeiten als Wirklichkeiten erleben, die ihnen viel zu erzählen haben. Also Narrative sind, glaube ich, zunächst einmal eignet sich alles als Narrativ. Ja. Also jede Art von Wirklichkeit hat natürlich das Potenzial, als Narrativ zu fungieren. Aber das meinst du ja natürlich nicht. Also ne, du meinst natürlich also eher Narrative, die ja vielleicht ein bisschen positiver besetzt sind. Ja.
Und die auch übergeordnet sind. In der Stadtsoziologie spricht man ja diesen slumartigen Ansiedlungen von Menschen ab, dass sie überhaupt Städte sind. Ja, man sagt ja auch, dass die Containerstädte oder aber auch die ostpreußischen Weberstädte in dem Frühkapitalismus, dass das nicht wirklich Städte war, weil ihnen etwas gefehlt hat. Und ich frage mich, ob das diese positiv besetzten, ja auch etwas glamourösen, das sind ja leuchtende Narrative, ja? Ja. Der Spaziergang im Bois de Boulogne mit anderen gut angezogenen Menschen. Ist das das Shopping Center, was wir in Hongkong haben? Ich habe in Hongkong diese Plätze und auch diese Lebenswelten sehr vermisst und habe festgestellt, das öffentliche Leben spielt sich in Shopping Centern ab und man hüpft von einem, die gehen ja teilweise ineinander über. Man geht in das eine und kommt an einem anderen wieder raus und fährt mit der Bahn wieder nach Hause. Ist das vergleichbar? Muss sowas wachsen? Oder können wir sowas auch selber gestalten?
Also meine Fragestellung war ja eigentlich eher hatte einen phänomenologischen Charakter, also einen sehr grundlegenden Charakter. Also wie sieht unsere urbane Moderne eigentlich von innen aus? Was macht die mit uns? Was für, also da geht es auch in der Einführung natürlich dann drum, ne, dass wir diese Sloterdijk benutzt da den Begriff den sehr schönen Begriff der Hintergrundausstattung für. Ne? Mhm. Wir müssen uns, wenn wir uns Stadt nähern, zunächst einmal diesen Einbadungsprozessen müssen uns die also vor Augen führen. Wir müssen also verstehen, was dass wir eben nicht aus dieser urbanen Moderne so einfach aussteigen können, auch wenn wir als Monaden unterwegs sind und vom einen Hotelzimmer in das nächste stürzen, bleiben wir sozusagen immer in diesen Kontexten einer urbanen Moderne gefangen, weil es hier keine Ausstiegsluken mehr wirklich gibt. Ja. Die urbane Moderne ist so umfassend geworden, dass wir überall auf die gleiche Wirklichkeit stoßen. Und die Frage jetzt also hinsichtlich einer Utopie, also was ist eigentlich die bessere, die beste Stadt, die kann man aus so einer phänomenologischen Perspektive, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten, weil phänomenologisch denken bedeutet zunächst einmal immer alles Utopische beiseite räumen. Also es bedeutet gerade nicht utopisch denken, sondern sich den Dingen und der Welt so zu nähern, wie sie zunächst mal sind. Ja. Das ist, glaube ich, so erstmal die nüchterne Antwort darauf, warum man es so aus so einer phänomenologischen Perspektive immer schwer hat mit einer Utopie, obwohl ich natürlich tapfer stehe, dass man das gerne beantworten möchte. Und ich kann das eigentlich nur intuitiv beantworten. Ja. Also ich sehe sozusagen, dass dieses Bild mit dem Karstadt, was ich versucht habe am Anfang zu beschreiben, ne, diese Entfremdung, ja, wo man schon als Kind also diesen Erfahrungsräumen ausgesetzt ist, die einem erzählen, dass es irgendeinen Bruch gibt ja, zwischen mir und der Welt. Ja. Und mit diesen Prozessen, die dafür verantwortlich gemacht werden können, die die Welt produzieren. Und den Erfahrungsräumen, die ich eigentlich erwarte, sozusagen. Ja. Aber das lässt sich, glaube ich, schwer jetzt ummünzen in eine konkrete Utopie. Ja. Ich glaube, ich würde dann nur in ähnliche Klischees verfallen, die man auch von jeder Seite zu hören bekommt. Ne. Wir brauchen natürlich eine Stadt, die sich, und da spielt Partizipation vielleicht wieder eine Rolle, aber ich glaube, ich wüsste nicht, wie die momentan aussehen könnte. Ja? Wie man das jetzt konkret umsetzt, ist, glaube ich, schwer, das ist schwer auszuformulieren. Aber wir brauchen eine Stadt, die eben dieses Kafkaeske, dieses Kafkaeske Moment, also diese Entfremdung einer durchgehenden, rationalen Moderne, die sich aber dann im Fall der Fälle auch sehr schnell gegen uns wendet, ja, weil sie wenn Sachen eben nicht mehr funktionieren, wenn wir halt wie bei diesem Kübelreiter zum Beispiel kein Geld mehr haben, um den Ofen zu füttern, dann transformieren die sich diese ganzen modernen Mechanismen und Infrastrukturen und richten sich halt gegen das Subjekt. Also sie richten sich gegen uns. Also eine Utopie der Stadt wäre natürlich, wo das nicht mehr, aber das ist natürlich jetzt sehr allgemein formuliert, aber eine Utopie der Stadt wäre, wo diese Prozesse diese Fremdungsprozesse ja nicht mehr so greifen, nicht mehr so um sich greifen, wie wir das in diesen modernen Städten haben, die wir alle kennen. Ja.
Ich finde, das ist fast schon ein schönes Schlusswort, Rosa. Also, ne, das ist so eine. Ich habe auch ein Zitat nochmal rausgesucht von dir, Marc, das ich jetzt gerne mal vorlesen würde. Das passt vielleicht ganz gut dazu. Eines der zentralen Merkmale des Städtischen ist daher die Funktion, als eine Begegnungsstätte zu agieren, in der das Überindividuelle, Ökonomie, Institutionen und Architektur und das Individuelle, nämlich die Lebenswelt und der Augenblick, als zunächst unvereinbare Wirklichkeiten aufeinandertreffen.
In diesem Sinne, glaube ich, verabschieden wir uns jetzt.
Eva, ja, hat Spaß gemacht.
Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Marc.
Mir erst. Ich hoffe, wir werden noch ein Thema finden, über das wir sprechen können und sprechen uns bald wieder.
Ja, der zweite Teil.
Ja.
Und
Band 1 steht übrigens drauf.
Ja, genau, ist nur der zweite Teil, kommt aber ein bisschen später. Im nächsten Jahr kommt was hoffentlich, wenn es fertig wird, ganz anderes. Also auch zum Thema Stadt, aber wird noch ein bisschen poetischer, ein bisschen verrückter vielleicht.
Noch verrückter kann ich mir kaum vorstellen. Und poetisch fand ich dieses Buch übrigens auch.
Da freue ich mich aber. Also das ist jetzt eine spannende Ankündigung, Marc. Das werde ich sehr beobachten.
In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Ja. Ja, ich warte auf euren Anruf.
Bis bald, Marc.
Ich hoffe, bis bald.
War toll, danke dir sehr.
It's enough. For the way to be able to let him go.